Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Mein heutiger Gast, die Schauspielerin und ja, mit der Anzahl derer, die ihr in den sozialen Medien folgen kann und muss man das so sagen, Influencerin Ursula Carwin kam im September 1964 in Ulm zur Welt. 20 Jahre später feierte sie ihr Leinwanddebüt, wohnte inzwischen in München und ging dann später doch noch ans Lee Strasberg Institute nach New York. Viele Jahre später lebte sie mit ihrem damaligen Mann und den Söhnen in Los Angeles, kurz mal auf Mallorca und inzwischen lange schon in Berlin. Auch durch ihre Bücher ist Ursula Carwin für viele eine Inspiration, nicht nur wenn es um Yoga geht. Aus ihr wurde offenbar eine regelrechte Kochqueen, auch wenn sie das früher selbst kaum für möglich gehalten hätte. Bei Toast Hawaii sprechen wir unter anderem über Blumenkohl aus dem Ofen. Geschirr von Paloma Picasso, herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal an die 80er. Es geht um Stoffservietten versus Küchenpapier, Hummus versus Saumagen, den Zusammenhang von Haut und Ernährung. Und nach einem lustigen und lehrreichen Gespräch bleibt für mich eigentlich nur eine Frage offen. Werde ich jemals die Chance haben, das Wort Seiden-Tofu-Schokomousse auf den dreifachen Wortwert beim Scrabble zu legen? So, hallihallo, liebe Ursula.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Toast Hawaii.
Danke für diese wunderbare Einladung.
Ich freue mich und ich freue mich auch zu sehen. Wir haben uns vor 12 Jahren, glaube ich, mal zu einem anderen Interview kennengelernt und seitdem nicht oft getroffen. Das hier ist so ein Wiedersehen endlich mal. Und es freut mich, dass du auch bei Instagram speziell so erfolgreich bist und das auch mit dem Thema Essen und Kochen beispielsweise. Das hat ja einen richtigen Schub, irgendwie über 260.000 oder ich weiß es jetzt gar nicht, die konkrete Zahl, die aktuelle, gucken dir dabei zu, wie man richtig leckere Sachen auch herstellt.
Ja, das stimmt und das ist für mich wahrscheinlich genauso überraschend wie für dich, denn ich habe nie in meinem Leben gekocht. Also ich habe mich davor gedrückt und meine Gerichte waren Bolognese und Bolognese.
Die muss man erst mal hinkriegen.
Ja, ja, aber die waren noch mit Fleisch. Also ich habe überhaupt keine Zeit gehabt in meinem Leben, mich an den Herd zu stellen. Du weißt ja, dass ich meine Kinder als Single Mom sozusagen ab einer gewissen Zeit, also ziemlich lange, großgezogen habe. Und da war keine Zeit für Kochen und es hat mich auch genervt, alles, was damit verbunden war. Mir sind Leute mit so Foodies eher auf den Keks gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte da gar keine Nerven für. Und erst im Zeitalter der Corona-Pandemie habe ich mich entschieden, vegan zu werden, weil ich ein Bio-Hühnchen, das konnte ich übrigens auch Hühnchen im Rohr, sehr einfach, muss man einfach nur salzen, pfeffern, Paprika und ab in den Ofen eine Stunde, habe ich dieses Bio-Hühnchen abgewaschen und da war so Blut an den Flügelchen noch gewesen, weil das passiert ja oft bei Bio-Hühnchen, wenn man wirklich eins kauft, was Demeter-Qualität hat. Und da ist mir schlecht geworden. Ich habe zum ersten Mal das Tier gesehen. Ich habe nicht nur ein Fleisch gesehen, sondern ich habe plötzlich diese Hühnerbrust, die ich einfach immer nur als Hühnerbrust wahrgenommen hatte. Und ehrlich gesagt musste ich immer gucken, wo ist jetzt eigentlich die Brust und wo ist jetzt eigentlich, ich habe es nie wirklich gewusst, weil ich es mir vielleicht auch gar nicht vorstellen wollte, wo es wirklich ist. Auf jeden Fall habe ich es dann gesehen, das Tier gesehen und ab dem Moment war klar, ich werde keine Tiere mehr essen. Und dann gab es was zu lernen, nämlich wie kriegt man Tofu, der nur nach Pappe schmeckt, wenn man ihn nicht würzt, so hin, dass es echt lecker ist, weil gegessen habe ich schon immer wahnsinnig gerne, aber halt in Restaurants. Und dann ist mein Ehrgeiz erwacht und dann habe ich gemerkt, ich kann das.
Und was ist so das typische Essen deines Lebens? Also wenn jetzt Menschen, die dich wirklich gut kennen würden, müssten, hätten so 10, so eine Quizshow und da wären jetzt so 10 Teller und auf einem Teller würde das Ursula Carwin-Menü liegen. Woran würden sie dich erkennen?
Also auf jeden Fall an Blumenkohl. Ich liebe Blumenkohl. Und vor allem, wenn er im Ofen war. Ich finde, das hat was ganz, das ist sexy für mich, das schmeckt sexy. Und dann mag ich ja gerne, wenn es schmatzig ist. Also ich mag gerne gehaltvolle Soßen. Also ich finde, wenn es so schmatzt, so richtig so ein Essen, das macht mir Spaß. Also ich brauche Soßen, ich brauche leckere Dips. Ich liebe Hummus, ich liebe Kichererbsen, aber auch eben mit dem Twist von schmatzig. Also ich glaube, meine Freundinnen würden sagen, Hauptsache eine Soße ist dabei. Mhm. Und irgendein Gemüse.
Am Blumenkohl habe ich sie erkannt, würde man wahrscheinlich.
Ja, eher an den, wahrscheinlich an der schmatzigen Soße. Weil da sind nicht alle dafür, ne? Es gibt ja so viele vegane Menschen, die dann so monokomponentenmäßig essen, die dann nicht.
Monokomponenten kann man sich für Charade zum Beispiel auch schon mal super merken.
Finde ich auch.
Monokomponenten.
Gutes Wort.
Kann man das darstellen?
Mein Sohn ist ein Monokomponentenesser. Ich glaube, das Wort habe ich sogar. So mir kreiert.
Weil da könnte man nichts, auch auf Scrabble.
Da darf nichts aneinander gehen. Die Sachen müssen auseinanderliegen. Mein Mann ist ein Monokomponentenesser. Der mag nicht, wenn man die Erbsen in den Reis reintut und dann noch den Brokkoli dazu und dann noch eine Soße drüber. Da muss alles getrennt sein. Es gibt zwei Sorten Mensch. Die einen sind diese schmatzigen Leute. Schätze ich, bist du auch Teil davon? Oder es gibt diese Menschen, die so Häufchen machen und möglichst auch nicht wollen, dass man vom Teller isst, von einem anderen. Und die sind halt feiner. Ich gehöre eher zu der bäuerlichen Komponente.
Splinig, würde ich sagen. Das darfst du natürlich nicht, weil du mit diesen Menschen erstens verbandelt bist, emotional.
Ja, feiner, sage ich.
Und du sagst feiner, ich sag
bäuerlich.
Vollmeise. Aber du hast natürlich, trägst natürlich auch eine Mitverantwortung. Man erzieht sich seine Diven selbst, heißt es.
Ja.
Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wieso eine Person einen Eintopf oder eine Suppe isst. Das geht ja dann gar nicht. Das sieht ja dann aus wie in so einem chemischen Labor, wo dann so, da ist ein Behältnis mit Flüssigkeit, daneben ist ein Behältnis mit Bohnen, dann ist da was mit Eierstich oder wie? Oder was?
Ja, Suppe geht nur, wenn die Geschmacksrichtung klar definiert ist. Gulasch zum Beispiel mögen sie schon. Aber das schmeckt halt nach Gulasch. Das ist bekannt. So ungewisse Sachen. Oder wo, wenn man sagt, ach, was ich zum Beispiel auch liebe, ist was eine ist Eiszusammenstellung zwischen Zitrone und Schokolade. Ich mag gern süß-sauer. Ich mag diese Vermischungen von scharf und süß und von. Das mag ich gern. Deshalb mache ich in meinen Rezepten auch oft Dinge, wo jeder sagt, das machst du da rein? Ja, ich mache da Honig rein oder ich mache da irgendwas rein, Ahornsirup oder so, wo Leute sagen, echt, jetzt in die Pasta? Und ich sage, ja. Und dann sagen alle, das schmeckt irgendwie anders und interessant und das macht mir Spaß.
Aber das ist für die Männer in deinem Leben offenbar, jedenfalls für diese beiden, ist das nix.
Nee, aber das ist ja das Schöne, dass man die Sachen ja entweder einzeln auf den Teller tun kann oder in meinem Fall alles zusammenwurschtelt und dann noch Soße drüber gießt. Das liebe ich. Man kann das gut vereinen. Also ich glaube, meine Freundin würde sagen, solange Dip da ist, ist Ursula glücklich.
Das ist ja auch eine Art von Lebensbilanz. Ist ja auch
total
schön, wenn Menschen das sagen.
Überall ein kleines Süßchen drauf. Kann ja auch eine Cocktailsoße sein.
Ja, wenn dich eine Cocktailsoße glücklich macht. Hauptsache, da ist eine Soße, dann ist Ursula glücklich.
Toast Hawaii wäre ja auch möglich.
Hast du, also ich rede interessanterweise so gut wie nie über Toast Hawaii in diesem Podcast. Also nicht mit
ich
Absicht.
Ich habe Toast Hawaii geliebt als Kind. Und auch aus demselben Grund wird mir jetzt gerade klar, das war eine Scheibe Weißbrot ohne Geschmack. Dann gab es diesen Schmelzkäse.
Scheibletten hieß Scheibletten, das damals,
genau.
In Plastik schön, aber ist, glaube ich, heute immer noch
natürlich.
In Plastik.
Und dann gab es also die Ananas drauf aus der Dose. Oder war die Ananas drunter?
Schinken
als erstes, Ananas, Käse und dann diese seltsame Kirsche.
Ja.
Das fand ich geil.
Habt ihr diese Kirschen gehabt?
Nein.
Ja, ich wollte gerade sagen. Das
aber
ist
wir
ja
haben den Rest gehabt.
Ja, ich habe immer einen kleinen Ketchup.
Und
so, da oben dieses rote Häubchen war aus Ketchup bei uns. Deswegen dachte ich, das
nee,
ist so.
Nee, wir hatten auch, ich muss zugeben, auch keine. Aber ich glaube, ich habe es geliebt. Also solche Sachen habe ich schon immer geliebt.
Ja, natürlich.
Und die Leute, die sich eine Pizza nicht mit Ananas vorstellen können, die haben echt was versäumt, finde ich. Pizza Hawaii?
Ja, da gibt es interessanterweise, ist das kein Thema, das so ruhig besprochen wird, sondern wenn Leute darüber reden, dann werden die Stimmen sehr schnell so stark und
genau.
So, also so wie so eine, das hat auch was vielleicht, zeigt die Spaltung der Gesellschaft oder so, dass man da gleich schon sowas so sagt, so wie kann man das machen?
Ja.
So ungefähr.
Das ist das Problem, dass wir verlernt haben, miteinander zu diskutieren, dass nur noch geschrien wird und verteufelt wird und das ist echt ein Problem.
Ich habe mal gelesen, vor ungefähr 40 Jahren, deswegen weiß ich nicht, ob das immer noch stimmt, wenn ich das drüber nachdenke.
Ich finde es jetzt schon gut.
Wer sich verteidigt, klagt sich an. Weil wie oft geht man in so eine Defensive und vielleicht auch um
der
Schlichtung.
Da gehst du jetzt in die primäre und sekundäre
okay,
Gefühle.
Okay, gehen wir hier schnell wieder raus, gehen wir Richtung Kühlschrank, gehen wir einfach wieder Richtung Essen. Das ist vielleicht, da sind wir
primäre und sekundäre Gefühlsebenen der tiefen Psychologie.
Der Tiefkühlkost.
Ja.
Hast du denn eine Tiefkühltruhe?
Ja. Nehme ich da Sachen raus?
Sagst du Truhe oder sagst du Schrank? Ist es eine Truhe oder ist es ein Schrank?
Also bei mir ist es ein Schrank.
Mit 3 Schubladen? Oder richtig menschengroß?
Nee. Warte mal, ich muss überlegen, weil ich habe tatsächlich einen Kühlschrank, der unten so eine Getränkegeschichte hat, so einen ganz schicken.
Wie?
Den habe ich schon mit der Wohnung gekauft, der wurde mir sozusagen überlassen. Und oben sind eigentlich die Tiefkühlgeschichte sind so 2 Fächer und dann noch so eine Schublade, die allerdings rausfällt. Der ist bestimmt 20 Jahre alt. Ich glaube, das ist auch der schlimmste Energiefresser in meiner gesamten Existenz.
Mhm. Wahrscheinlich könntest du jeden Tag nach Brasilien fliegen und würdest weniger CO2 in die Luft ballern. Und dieses Ding so, und du wunderst dich immer, 18-stellige Stromrechnung, ja, weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich, weil ich es beim Yoga immer schön warm habe gerne, ja.
Ich weiß, es ist ein bisschen, aber ich kann mich irgendwie von dem nicht trennen, weil so ein Ding in dieser Preisklasse und in dieser Größe kostet echt viel Geld. Naja, also er ist noch da, der Gute, den ich sozusagen übernommen habe, mit vielen anderen Gadgets, die dieser Mann hatte.
Ich möchte an diese, da möchte ich zu gerne noch ein Wasserbett wahrscheinlich.
Nee, es war viel besser. Es war ein so ein rundes Bett.
Ach, und eine Spiegelkomponente wird es da gegeben
Love
haben,
Island.
Wirklich?
Ich schwör's dir.
Aber übernimmt man so ein Love Island?
Nein, am Anfang musste ich's, weil ich schon wieder pleite war. Ich war ja oft in meinem Leben irgendwie kurz vorm Ruin, aber ich habe mich immer wieder hochgerappelt. Aber man braucht einen langen Atem inzwischen, muss ich echt sagen.
Ich möchte nochmal auf die Hinterlassenschaften dieses...
Love Island. Also es gab dieses Love Island, wo hinten so 90er Jahre mäßig so eine Kiste war, wo man mit einer Fernbedienung der Fernseher rauskam.
Abgefahren.
Mhm. Ja, es war...
Wie hieß nochmal der tote Playboy in Berlin? War das vielleicht eine Wohnung von
nein.
hier? Wie
aber
hieß
der? Gut befreundet.
Wie hieß der denn?
Der hieß Rolf Eden.
Ja, Rolf Eden, natürlich.
Rolf Eden. Oder Ralf, weiß ich auch.
Ralf Eden.
Ich bin ja im Grunewald, ne? Und da kam der wirklich jeden Sonntag in ein Café, das heißt Wiener Café am Roseneck, in weißen Anzug mit so einem Rolls-Royce und Fahrer und kam immer im weißen Anzug. Am Schluss war er dann natürlich total vollgekleckert, weil er gar nicht mehr wusste wo sein Mund war. Aber trotzdem kam er erst wie aus dem Ei gepellt an und verließ dann das Wiener Café. Das war in den letzten Jahren immer ordentlich angedatscht, aber es war irgendwie, ich fand's geil.
Naja, das ist das, was man so mag, wenn man sagt, dass das so Originale sind oder der typischen Unikum oder so.
Ja,
also das sind
das.
Die Leute, an die man sich erinnert.
Diese
ne?
Schrulligkeiten, mich amüsieren die, mir macht das Spaß, finde ich lustig.
Solange man nicht selbst mit so einem Leben zu tun hat, ist das wie so ein Film, den man guckt.
Bist du nicht schrullig? In gewisser Weise?
Definier mal schrullig.
Also schrullig sind Dinge, die sich mit der Zeit so einnisten in einem Wohlfühlsystem, das man selbst sich gebaut hat. Wie zum Beispiel in meinem Fall den Bademantel für 5 Meter anhaben und dann wieder ausziehen, wenn ich vom Bad ins Bett gehe. Das ist schrullig. Da würde jeder sagen, wieso ziehst du diesen Bademantel für 5 Meter an? Und ich würde sagen, ich kann es dir nicht sagen, fühlt sich gut an.
Ich bin da ein bisschen wohlwollender, glaube ich. Das liegt aber auch daran, wie man Worte assoziiert. Der eine mag den Geruch von was weiß ich. Also das ist, glaube ich, so sehr subjektiv. Wie mag man so einen Geruch oder mag man ihn nicht? Mag man so ein Wort oder mag man es nicht? Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie man es in seinem Leben damals platziert hat. Schrullig ist für mich total negativ besetzt.
Echt?
Und auch eher so ein bisschen ältere Menschen, die dich so gar nicht mehr auch verändern wollen und die so rau sind. Und würde man sie darauf ansprechen, wären sie auch nicht selbstironisch und würden nicht über sich selbst lachen.
Ah, das ist witzig. Bei mir völlig anders. Bei mir ist schrullig irgendwie witzig, lustig, anders, unerklärlich und ein bisschen exzentrisch. Das ist bei mir schrullig. Mhm. Und ich wüsste gar nicht, was ich ohne meine schrulligen Freunde machen würde.
Und ich finde das
auch ganz schrecklich, diesen Gedanken.
Ich finde auch, das an sich selbst zu beobachten. Also ich glaube, ich würde andere Worte finden oder keine Worte im Zweifel.
Weil es bei dir so schlecht gesetzt ist.
Wahrscheinlich.
Ja, aber vielleicht bin ich deshalb hier heute.
Wahrscheinlich bist du, um mir das
Wort
zu zeigen. Um mir das Wort schrullig zurück ins Leben. Kauzig fällt mir noch ein, eigenartig oder... Also ich will mich, wie gesagt, gar nicht frei davon sprechen. auch bestimmte Dinge an mir zu beobachten, wo ich so denke, Mann. Und am interessantesten finde ich daran vielleicht sogar noch, dass ich, wir müssen gleich unbedingt den Bogen zum Essen wieder kriegen, ja. Aber das fällt mir leicht, ich weiß auch schon wie.
Okay.
Dass ich, je älter ich werde, das ist jetzt auch so eine völlig unspektakuläre Wahrheit, desto mehr ähnlich meiner Mutter. Mhm. Also auch in so Sachen, die ich bei ihr, Zitat, Carvin, schrullig fand. Mhm. Dass sie so bestimmte Dinge, dass sie so sagte, nee, das will ich nicht. Ich finde das schöner, wenn die Decke nicht so schwer ist. Ich finde das schöner, wenn das Glas dünnwandig ist oder dies oder das. Und ich habe davor gestanden und habe den Kopf geschüttelt und gesagt, Mama, sei doch froh, dass du jetzt hier eine Decke hast in diesem Krankenhaus. Nein, ich würde dich bitten, dass du mir morgen eine meine bringst. Die ist ein bisschen leichter.
Mhm.
Mann, ey, ja klar. So.
Luxus.
Und dann merke ich an mir, aber erst im Nachhinein merke ich, oh, jetzt habe ich mir diese leichte Decke oh nein, oh Gott. Oder warum trinke ich aus diesem Glas lieber als aus dem anderen? Meine Mutter hat auch immer aus dünnwändigen Gläsern lieber getrunken. Oh Gott, ich werde meine Mutter. Und ich muss aber auch drüber lachen. Und ich finde es okay.
Ich finde es lustig.
Gut. Hast du Geschirr von deiner Mutter oder Besteck?
Nee, ich habe damals... Ich habe tatsächlich eine Aussteuer. Hast du eine Aussteuer?
Natürlich nicht. Niemand hat gedacht, dass ich jemals heiraten würde. Und ich am
Bei mir haben sie alle gehofft, dass ich bald heirate. Und ich habe von meiner Patentante...
Was für eine Antwort.
Ich habe von meiner Patentante, ich glaube, ich bin 15 geworden, ab da nur noch Besteck zu Weihnachten bekommen. Und ich fand es hässlich. Schon das erste Mal, wie ich es ausgepackt habe. Und ich habe mich... Ich habe nie wieder was anderes als dieses grässliche Besteck bekommen. Und es ist in eine Tüte gewandert, weil ich es immer noch hässlich finde. Und inzwischen ist es nicht mehr silber, sondern eher schwarz. Aber es ist da, ich kann es vererben. Und ich habe noch eine Aussteuer von Tellern, die ich mir gewünscht habe. Das wurde dann ein Thema dieser Aussteuergeschichte. Ich fand es irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich ja zuerst gedacht... Wenn ich heirate, heirate ich einen sehr großen Hausstand und dann habe ich mir, glaube ich, ein 16-teiliges oder 18-teiliges, habe ich mir dann auch gewünscht zur Vermeidungsstrategie von anderen unsäglichen Geschenken, ein Geschirr von Paloma Picasso gewünscht.
Oh.
Und dann hat es einfach gar nicht in irgendein Leben gepasst, in dem ich mich befunden habe.
Und es du hast dich in verdammt vielen, also du hast dich in einigen Leben befunden,
ja,
auf jeden Fall
stimmt,
auch.
Aber in keins hat es reingepasst und deshalb nehme ich es jetzt verzweifelt für meine Kochrezepte. Wenn ich was habe wie so ein Dessert oder so, dann nehme ich Paloma Picassos Dingens Kirchengeschirr.
Ich weiß natürlich, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer vegan leben oder vegetarisch und muss auch niemand bekehrt werden oder so.
Doch, unbedingt.
Okay, aber vielleicht solche Sachen laufen ja auch gern durch Überzeugung und ich würde gerne, dass du das vermeintlich einfache Rezept dieser Seidentofu Mousse au Chocolat bitte mal preisgibst. Das tust du ja auch auf Insta.
Ja.
Könntest du das oder wollen wir das aufschlagen?
Nee, ich weiß es ungefähr. Sag ich weiß, mal, dass man Seidentofu braucht. Das ist ein Tofu, der nicht so geläufig ist. Also das ist so ein ganz heller Tofu. Der ist auch nicht so hart. Der ist ganz glibberig und glitschig. Und es klingt jetzt furchtbar. Und den muss man auch würzen. Aber in dem Fall ist er eine solide, tolle Grundlage für diese Mousse. Und dann braucht man nur eine Tafel Schokolade. In meinem Fall nehme ich die vegane. Also
eine dunkle
Schokolade. Und man braucht Ahornsirup. Und that's it.
Vanillearoma.
Und Vanille, genau. Vanille noch dazu, aber geht auch ohne. Und dann in den Mixer. Der Trick ist tatsächlich, dass das eher als Pudding rauskommt und man denkt, nee, es funktioniert ja gar nicht. Und dann stellt man es in den Kühlschrank und 3 Stunden später hat es feine Bläschen und ist
abgefahren
und ist eine Mousse. Und deshalb muss dieser Mixer hochtourig sein. Also ist schon wichtig, weil sonst kommen diese Luftbläschen da nicht rein. Das ist schon wichtig. Aber es ist unfassbar, weil es ja reines Eiweiß ist, ne? Es ist echt wenig Zucker, außer der Schoki, aber wenn man die mit einem hohen Schokoladen- oder Kakaoanteil nimmt, ist das auch noch gesund fürs Herz und schmeckt orgiastisch gut. Und wenn man so wie ich so süß und ein bisschen säuerlich mag, dazu diese Orangen, die ich dann auch gedacht habe, wie filetiert man denn Orangen? Ist aber auch ganz leicht.
Na, wie machst du es?
Einfach quasi hinten diese, wo die weiße Außenhaut ist, also erst schälen, klar, ne? Und dann nimmst du die weiße Außenhaut, ziehst die ab und dann kannst du das Häutchen so wegziehen. Das ist super easy. Mhm. Wirklich super easy. Ich dachte, wir können nur einen Spitzenkoch, aber ich konnte es auch. Und das ist echt herrlich. Ein echtes, also es ist so ein Surprise, dass das nicht nur geschlagenes Ei und Zucker und so schweres Geschoss ist, sondern so eine ganz leichte, fluffige, süße Musterschokolade, eiweißhaltig, die gesund ist. Also das ist natürlich toll, wenn mir sowas gelingt und ich das dann auch nachmachen kann und es so gut schmeckt.
Liebe Ursula, du kommst aus Ulm und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es da irgendeine Spezialität gibt. Ich hätte gucken können, aber ich habe es nicht getan. Ich habe gedacht, wenn mir eine Ulmerin gegenüber sitzt, dann wird die mir das ja sagen können.
Ja, ja. Ich muss jetzt selber überlegen. Also es gibt so schwäbische Sachen halt. Und so schwäbische Sachen sind zum Beispiel Kuddeln.
Oh, dann sprich bitte auch kurz Schwäbisch, während du das sagst.
Das mag das ist immer niemand. Ich finde das ja sehr lustig, wenn ich Schwäbisch schwätze, aber alle anderen sind immer völlig entsetzt und gucken mir an mit großen Augen und sagen, bitte nicht, bitte schwätze nicht mehr. Das passt nicht zu dir, das ist nicht elegant, du bist doch elegant. Ich finde es sau lustig. Ja. Die Leute sind entsetzt, nicht so. Aber das war die Kostprobe. Also schwäbische Sachen sind eher so Saumagen, Kuddeln, das ist halt so Bauernessen, ne? Also Gottes Willen, Ulmer, seid mir nicht böse. Und natürlich Spätzle. Spätzle mit Soße. Und das fand ich auch immer großartig.
Die sind auch wirklich lecker.
Spätzle mit Soße sind super.
Sehr lecker.
Ja. Und dann gab es eben diese Kuddeln. Das habe ich nie richtig kapiert, was das ist. Aber ich fürchte, das ist der Magen von der Kuh.
Ja, ich glaube, das ist auch.
Also fand ich aber lecker. Mhm. Als Kind fand ich das lecker. Und auch wieder aus dem Grund, dass das so ein bisschen säuerlich war.
Hat es dir geschmeckt, ja.
Hat. Ich habe es nicht geschnallt, was es war.
Zwei Geschwister. Mhm. Deine Mutter war Hausfrau und dein Vater Ingenieur. Mhm. Der Stadtteil, in dem du aufgewachsen bist, hieß Söfflingen oder heißt es wahrscheinlich noch?
Ja, Söfflingen. Ja.
Söfflingen. Mhm. Und was ich, zwei Sachen, die ich noch weiß, wo man so den Bogen zur Ernährung möglicherweise ziehen könnte, ist, dass du als Teenager, aber das haben ja auch eigentlich viele, weil es die Pubertät ist, eine relativ schlechte Haut hattest. Das sieht man jetzt gar nicht. Also du strahlst, ich kenne dich nur mit ganz schöner Haut. Vielleicht lag es an den Hormonen, vielleicht lag es auch an der Ernährung. Was meinst du?
Ich glaube, es lag an ganz vielen Dingen. Erstmal waren wir ja, wie alle anderen, auch in der Pubertät und hatten Pickel. Und dann gab es damals nicht so viel Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Entweder sagte man, macht Zahnpasta drauf. Das hat dann nicht funktioniert. Und dann hast du
Ach, die Haut, Zahnpasta,
ja, genau.
Um es auszutrocknen. Ja.
Und dann gab es aber auch so Austrocknungspuder und Klerasilpuder und so, was es alles schlimmer gemacht hat.
Wir haben die Haut damals wirklich massakriert mit diesen alkoholhaltigen, aggressiven Dingern.
Und das war, hatte die den Nachteil, dass du dich nicht nur ständig geschält hast, also die Haut fix und fertig gemacht hast mit diesen ätzenden Sachen, die wirklich die Haut förmlich weggeätzt haben, sondern die Pickel trotzdem da waren. Unter der geschälten Haut hat sich alles noch schlimmer entzündet. Und es war ein Fiasko. Und genau in diesem Dreieck, Bermuda-Dreieck, stand ich natürlich auch hauptsächlich ernährend aus Chips. Ich liebe Chips. Sehr salzig, sehr Fertignahrung, sehr industriell gefertigt. Alles voller Zucker, alles nur Mist gefressen eigentlich den ganzen Tag. Und dann noch gerne natürlich eine Fanta getrunken. Cola gab's bei uns nicht. Oder diese eigentümlich gesüßten Sprudel, Zitronensprudel.
Sprite oder
was man so hatte. Das gab's bei uns auch nicht. Mhm. Aber es gab Zitronensprudel, der wurde geliefert in Kästen und man hat gar kein Wasser getrunken. Hast du Wasser?
Nein.
Null?
Nein. Hat man, als Kind wäre man im Leben nicht auf die Idee gekommen, Wasser. Also es wurde mir auch nicht angeboten.
Mir
also,
auch nicht.
Das ist null. Irre, oder?
Es gab kein Wasser. Ja. Und es gab nur Süßkram. Ja. Capri-Sonne. Wenn man Glück hatte, gab es Capri-Sonne.
Ja.
Und dann gab es als Dessert Paradiescreme.
Natürlich.
Und
das war wie Waschmittel, einfach chemische, nur dass es in die andere Richtung
natürlich,
schmeckte.
Da gab es Himbeer und Zitrone.
Und es gab Tritop. So diese
Sirup.
Ganz, so genau, so Sirup und es gab sowas wie Quench.
Quench, großartig.
Das hat man auch manchmal einfach nur mit dem Finger
und
in der Tüte.
Oder man hat auch die Würmchen gegessen von diesem Tee. Von diesem Nesttee, da gab's so gefriergetrockneten
Würmchen. Das ist next level. Du meinst Zitronentee?
Ja.
Diese kleinen, dieses Granulat.
Granulat. Das gab es bei mir auch während des Tages ganz oft, weil das einfach so lecker war.
Und dann wundern wir uns einfach mal. Nein, eigentlich müsste
es gab kein Wasser.
Es gab kein Wasser. Ja, es gab also natürlich gab es überall Wasser, aber
wenn,
niemand
dann
auf
nur
die
mit
Idee
Sprudel.
Gekommen.
Kein Mensch kam je auf die Idee,
stilles Wasser.
Ein stilles Wasser zu
trinken. Ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe und wahrscheinlich ist das mal in irgendeinem... Ich kann's,
mir
ich hat
eine Hautärztin gesagt, trinken Sie Wasser, trinken Sie, damals war es Volvic. Das ist klares Wasser. Und dann habe ich mich gezwungen. Ich habe es kaum runtergekriegt.
Und dann und wenn man es dann aber macht, dann gewöhnt sich der Körper irre schnell dran und will das auch.
Und dann war es auch viel, dann wurde meine Haut auch besser. Also ich glaube schon, dass ich ein extrem hormongebeuteltes Mädchen war, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite einfach vollkommen schlecht ernährt. Und unwissend mir, also meine Mutter hat Kartoffelbrei aus der Tüte gemacht, Soßen aus der Tüte gemacht, also so Maggi-Soßen mit Fondor gewürzt. Das ist ja reines Glutamat, das ist reines MSG. Weißt du das? Fondor, kennst du das? Und
ja,
Maggi?
Ja, kenn ich. Also,
das ist
ja
alles MSG. Mhm. Das haben die uns in die Salate, übers Essen, es hat alles, ich fand's alles sau lecker. Aber es war halt alles nur Chemie und Gift. Und kein Mensch hatte Ahnung. Irgendwie haben alle gesagt, irgendwie schmeckt's besser, wenn man das Pulver da drüber macht. Also haben wir das Pulver drüber gemacht und dazu einen Zitronensprudel getrunken oder Tritop oder, wenn wir ganz Glück hatten, eine Capri-Sonne. Das war das Leben. Und wie mir meine Hautärztin dann gesagt hat, ich soll weniger Chips essen, mehr versuchen, Früchte und frische Sachen zu essen und viel, viel Wasser zu trinken, war es auch mit der Haut viel besser. Und das ist natürlich was, was ich bei mir, das habe ich mir schon gemerkt. Das wirklich, und ich predige, ich habe einen 21-Jährigen, der jetzt manchmal Anflüge hat von so einer kleinen, sanften Akne, weil der sich immer diese Rahmen macht, der macht sich diese gefriergetrockneten Nudeln mit irgendwelchen entsetzlichen Gewürzen und entsetzlichem chemischen Zeug. Und das, wenn er die dreimal am Tag isst, kann ich 4 Tage später sehen, wie sich die Haut verschlechtert. Und das spiegele ich ihm. Aber der ist natürlich, ich habe ja in meinem Haushalt natürlich eine Gegenfront, die ist 21 Jahre alt und sagt, der macht den Kühlschrank auf und sagt, wieder nur veganer Scheiß drin hier. Ja, und da muss ich aushalten. Ich halte es aus. Was sie sich kaufen dürfen oder können von meinem Geld, ist Hühnchen. Was nicht geht, ist Rind. Möchte ich nicht haben in meinem Haushalt.
Was ist denn sowieso immer in deinem Kühlschrank? Was würdest du sagen?
Es sind immer Äpfel drin, weil ich das Gefühl habe, Äpfel sind einfach richtig gut für alles. Für alles. Also ich liebe Äpfel. Also Äpfel sind immer da. Es sind auch immer Bananen da, würde ich sagen. Es sind immer Salate in meinem Kühlschrank.
Welche Salate bevorzugst du?
Ja, ich weiß inzwischen, dass man einfach einen Eisberg echt vermeiden sollte, weil wirklich gar nichts drin ist an Mineralstoffen, Vitaminen. Und dass der Rucola-Salat natürlich mit den Bitterstoffen der beste ist für den Körper. Aber ich finde auch so gemischte Wildkräuter, Blättersachen toll.
Kaufst du die dann in dieses, gibt die ja in diesen Tüten. Das nennt sich dann auch so wild.
Nee, kaufe ich nicht.
Nee, ne? Das ist mir auch suspekt.
Es ist mir suspekt, außer sie sind Bio. Manchmal gibt es solche Tüten, wo Bio draufsteht und dann kaufe ich sie. Ansonsten bin ich keine Marktgängerin. Das
weil du...
Weiß ich nicht, vergesse ich immer, wenn der ist. Und oder es gibt kein, muss ich mit dem Auto hinfahren, hab keins mehr. Oder Fahrradkörbchen nicht da, hat irgendein Kind, fährt damit rum. Also irgendwas ist immer, dass ich nicht auf den Markt komme. Also ich bin dann schon eine Supermarktgängerin, aber ich bin eine konzentrierte Biokäuferin. Und wenn was wirklich zu teuer ist, dann kaufe ich es halt einfach nicht und warte, bis es günstiger ist. Ich mache inzwischen auch meine eigene Milch übrigens. Es gibt ein Gerät, ich liebe ja Geräte. Ich habe ein neues Gerät. Dieses Gerät heißt, es mache ich keine Werbung, ist ein Gerät, was, egal was du für einen Inhaltsstoff hast, Haselnüsse, Haferflocken, Mandeln, mit so einem halben Körbchen schraubst du das rein, da ist ein Schredder drin, du machst Wasser rein, du drückst auf den Knopf, der schreddert diese Nüsse so fein, das ist so ein kleiner Sieb, hält die gehäckselten fast pulverisierten Nüsse noch drin, da kannst du noch einen Porridge draus machen oder sonst was, aber es ist echt fast Kleister, ist interessant. Und unten drin hast du diese herrliche Milch.
Noch Wasser noch drüber und das war's dann.
Oder? Wasser ist schon im, also du musst dir vorstellen, es ist wie eine Thermosflasche, eine große. Da machst du einen halben Liter Wasser rein.
Ach so, okay.
Dann schraubst du dieses Körbchen rein, entweder mit Haselnüssen. Ich tue immer noch Datteln dazu. Zwei Datteln, dass so ein bisschen süßer ist. Und hau das dann rein. Und dann hast du diese herrliche Haselnussmilch oder herrliche Hafermilch selber gemacht. In 0, nix. Hast natürlich die Verpackung nicht mehr. Hast diese frische, selbstgemachte Milch. Ist echt unfassbar. Ich liebe dieses Gerät. Ich mache die ganze Zeit, probiere ich neue Sachen. Jetzt habe ich zum Beispiel heute Morgen gemischt zwischen Haselnüssen und Mandeln und Datteln. Ich mache immer 2 Datteln rein für die Süße. Und ein bisschen Zimt habe ich heute reingetan. Ach, lecker. Mein Gott, kann man tolle Sachen machen.
Und ohne jetzt Werbung für das Gerät zu machen, aber um zu sagen, also nicht für die Firma vielleicht, ja, aber wie nennt man das Gerät?
Ich weiß es nicht. Meiner heißt Milky. Mit Y.
Gut, dann schauen Sie selbst, wie weit Sie kommen, wenn Sie sich Milky auch mal anschauen möchten.
Mit Y.
Ja, mit Y. Ja. Genau.
Sag ich finde es toll.
Und gibt es nicht auch, jetzt sag aber mal Hand aufs Herz, welche Geräte hast du dir angeschafft, die dann aber wirklich gleich wieder zurückgegeben wurden oder bei Freunden landeten oder vorm Haus, um sie zu verschenken?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, aber ich habe mir natürlich auch wie diese Airfryer-Geschichte losging.
Immer wieder,
so eine riesen Airfryer gekauft und dann gleich den XXL, weil ich mir vorgenommen habe, ich mache natürlich Pommes für die Kinder.
Na klar.
Noch nie gemacht. Ich habe einmal versucht, Tofu darin zu machen, das war schrecklich, der hat gar nicht geschmeckt. Und dann hat irgendjemand mal verzweifelt Champignons airgefried und dieses Teil steht da und wird nicht benutzt. Das ist echter Fail in meinem Leben, weil ich einfach gar nicht auf die Idee komme, da Pommes mitzumachen. Hab's einfach noch nie gemacht. Und jetzt denke ich gerade nach, das könnte ich heute Abend machen.
Du kannst es mal versuchen und dann kannst du diesem Gerät eine letzte Chance geben und sonst nimmst du dafür einfach den Backofen.
Der steht schon seit fast 2 Jahren da.
Werbung.
Schon in jungen Jahren wurde mein Leben von einer gewissen literarischen Bedeutsamkeit berührt, die ich damals noch nicht einzuordnen wusste, denn immer in den Sommerferien kümmerte ich mich um Nacke. Ein dunkelbraunes, fast schwarzes, großes Pony, Doppelpony, sagten wir damals. Ich striegelte Nacke, ich ritt auf Nacke, ich träumte davon, mit Nacke durchzubrennen und Nacke, jetzt alle Mann bitte festhalten, gehörte Günther Grass. Genau genommen. Eigentlich, so hieß es damals, gehörte das Tier einem seiner Kinder. Ich glaube, Bruno hieß der Sohn oder heißt der Sohn, nur 2 Jahre älter als ich. Familie Grass hatte es auf diesem Ponyhof in Norddeich bei Büsum untergestellt, auf dem ich so häufig wie nur möglich meine Ferien verbrachte. Eine kleine schleswig-holsteinische Gemeinde war dieses Norddeich damals. Es ist heute noch nicht mal 500 Einwohner und Einwohnerinnen. Einen Lebensmittelladen gab es, in dem wir unser Taschengeld für weiße Schokolade mit Crunch auf den Kopf hauten, aber das ist eine andere Geschichte. Es war herrlich auf dem Ponyhof. Heupartys, Tischtennisturniere, Mehrbettzimmer, verschiedene Aktivitäten, Reitgruppen, die sich nach den Fähigkeiten der Gäste richteten. Anfänger, Mittelgute und sehr Gute. Die sehr gute Gruppe hieß Geländegalopp. Und wenn es gerade viele Kinder gab, die gut reiten konnten, übrigens Jungs, fast so viele wie Mädchen damals, dann gab es 2 Geländegalopp-Gruppen, GG1 und GG2. Ein Ausritt führte wirklich immer zum unbestrittenen Highlight der Galoppstrecke. Manchmal waren die Felder frei, alle Reiterinnen und Reiter stellten sich mit ihren Pferden und Ponys in eine lange Reihe nebeneinander, es folgte ein Kommando und dann fegten die sehr schnellen und langsameren Tiere über die Böden. Wir kreischten vor Glück, uns schossen die Tränen aus den Augen und wenn wir am anderen Ende des Feldes wieder zum Stehen kamen, pumpte das Adrenalin noch durch uns durch. Unsere Herzen klopften und unser Strahlen verharrte lange auf den Gesichtern. Abends saßen wir dann pünktlich todmüde um 6:30 beim Abendbrot und das Schönste daran waren nicht die vorgeschmierten Wurst- und Käsestullen, sondern der Tee. Früchtetee. Weil auf dem Gelände und drumherum so viele Kräuter und Beeren wuchsen, landeten in den großen Teetöpfen immer auch frische Hibiskusblüten, Apfelstücke oder Hagebuttenschalen. Er schmeckte unvergleichlich gut. Im DM-Bio-Sortiment habe ich jetzt eine Teesortenbox entdeckt, die es noch gar nicht so lange gibt, bei der 2 von 4 Sorten mich absolut an diesen Geschmack von früher erinnern. Ich mag alle Geschmacksrichtungen, auch die mit Eukalyptus, Ingwer und Zitronenthymian. Das ist eine super Mischung. Die heißt Aufatmen, so Teemischungen heißen ja immer irgendwie. Aber das Produkt selbst heißt Dein Teemix, Kräuter- und Früchtetee. Da kann man sich dann eben durchprobieren. Die schmecken bestimmt auch mit Eiswürfeln im Sommer sehr lecker. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Da sind wir uns ja einig, ne? Noch wärmen wir uns eher ein bisschen auf. Gerne auch miteinander. Gerne auch bei einem guten Gespräch. Zurück zu Toast Hawaii. Okay, was wir jetzt noch brauchen, ist das Essen deiner Kindheit. Was würdest du sagen, war das Essen deiner Kindheit?
Erstaunlicherweise war das das Essen, das alle gegessen haben, alle Kinder, außer andere kannte ich zumindest nicht. Und das war, im besten Fall gab es so panierte Sachen, so Schnitzel und so Zeug.
Wiener Schnitzel.
Schnitzel war super. Und ansonsten auch halt so Herz und solche Sachen gab es bei uns schon auch mit. Ich muss sagen, sehr viel Kartoffelbrei. Es gab sehr viel Kartoffelbrei mit dieser seltsamen Jägersoße. Warum war dies die eigentlich Jägersoße? Keine Ahnung. Weil sie
vielleicht,
zu wild gut passte.
Ja, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich, weil sie über wild war.
Also bei uns gab es selten wild, weil das war mir damals, ich hatte einen Hasen als Haustier, das wäre nicht gut gegangen mit mir, das hätte man selbst mir nicht verkaufen können. Ansonsten sehr viel Fleisch. Schweinebraten war großartig, Schnitzel, diese ganzen Sachen, also alles, was Braten war, fand ich schon ziemlich toll.
Hattest du eine Freundin oder einen Freund, bei dem du regelmäßig gegessen hast oder manchmal so nach der Schule?
Klar.
Wo es was anderes gab als zu Hause?
Ja, es gab meine Freundin Marion Grünler und die Marion, bei der gab es Sachen wie zum Beispiel Pasta Asciutta, haben die das genannt. Oh. Ich wusste gar nicht, ich habe es nicht verstanden.
Nein, natürlich nicht.
Nee, ich habe es nicht verstanden. Aber das gab's.
Wieso
da.
Kannten die das?
Weiß ich nicht. Das war eine bisschen großbürgerlichere Familie. Die sind mehr gereist und die Eltern waren Ärzte. Und da gab's Pasta Asciutta bei der Oma und die hatten auch einen Hausmädchen. Die hieß Leni. Und diese Leni hat diese Pasta Asciutta gemacht und dann durften wir mit der Großmutter, mit der Oma in diesem Esszimmer sitzen und ganz fein mit Stoffservietten Pasta Asciutta essen. Das war großes Kino für mich. Da habe ich gedacht, so soll es bei mir auch mal sein.
Okay, so dann greif doch jetzt mal unter deinen Stuhl.
Unter meinen Stuhl?
Ja, da ist ein Gefäß. Was steht da?
Und du hast gesagt, ich brauche keine Brille. Einkaufszettel.
Na gucke mal, ging doch wunderbar. Kannst du bitte nicht wieder reinlegen, sonst doppelt.
Okay, ja.
Einkaufszettel.
Ja.
Gehst du einmal pro Woche einkaufen? Gehst du häufiger einkaufen? Auf was schreibst du das?
Mhm. Ich kaufe online ein.
Lebensmittel meine ich.
Lebensmittel.
Ah ja.
Ja, ich kaufe online.
Okay.
Ich lasse mir Lebensmittel liefern.
Mhm.
Und dann vergesse ich sehr viele Dinge. Und dann gehe ich tatsächlich mit meinem Hacken-Porsche, was echt praktisch ist. Und ich habe auch einen schicken gekauft.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich stylisch, ne?
Naja, so
schwarz.
Ja, grau-schwarz.
Ja.
Und inzwischen läuft da auch mein Mann, alle haben den Hacken-Porsche. Und dann gehe ich und kaufe dann händisch noch einen. Also mit dem Online-Ding ist super praktisch für so einmal massiv Kühlschrank voll machen. Und dann vergesse ich aber die Hälfte. Ein Drittel.
Wie lange hält denn Kühlschrank voll machen vor? Ihr seid 4 Personen?
Wir sind jetzt. Wohnt die Freundin meines Sohnes auch noch bei uns? Also sind wir, und dann habe ich ein Mädchen aufgenommen, die einfach gerade sowas wie ein Zuhause braucht. Also wir sind 6.
6 Personen?
Ja, ist echt viel.
Und ein voller Kühlschrank hält den?
Eine Woche.
Oh, das ist aber.
Ja, aber der ist gestopft. Also ich kaufe dann nicht ein Salat, sondern 5. Und ich kaufe nicht eine vegane Bolognese, sondern 5. Und ich kaufe nicht, also ich kaufe alles ungefähr mal 5. Und da gibt's dann schon wieder, wenn man online kauft, richtig knackig Prozente. Musst du gucken. Ist echt praktisch. Da kommt die Schwäbin durch.
Du sagst, ich lach mich tot.
Ja.
Okay.
Ja, ich spare gern.
Mich irritiert, dass es 6 Personen sind, 7 Wochentage, aber nur 5 Portionen von allem.
Naja, weil nicht alle, schau mal, wenn ich kaufe zum Beispiel 5-mal, ich kaufe 5-mal vegane Bollo, dann kaufe ich aber auch noch 3-mal Hühnchen, Bio-Hühnchenfilet, weil die anderen machen sich dann das Bio-Hühnchen dazu, zu den Nudeln. Ich muss ja für 2 Parteien kaufen. Ich muss für die vegane Fraktion kaufen und für die Fleischfraktion kaufen. Insofern ist das ein gemischtes Buffet und ich mache immer so halbe-halbe.
Und so moderne Menschen wie du, die online einkaufen, die machen sich eben auch keine Einkaufslisten mehr, sondern so stelle ich mir das vor, ich habe noch nie Lebensmittel online gekauft.
Toll.
Man klickt das einfach an und schiebt es in den Warenkorb oder wie? Das heißt, du brauchst auch, oder machst du dir keine Notizen, was du brauchst?
Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jede Woche was anderes einkaufst. Man hat so Sachen, die kauft man einfach jede Woche an.
Standardsachen.
Ne? Standardsachen. Genau. Ja. Die kaufe ich so. Und dann kannst du, wenn du sagst Bio-Gemüse, kannst du gucken, was gerade saisonal auf Lager ist. Und da siehst du die ganzen Sonderangebote auch von dem Bio-Gemüse, was echt krass ist manchmal, was man an Geld spart. Mhm. Dann kannst du sagen, oh wow, die Süßkartoffeln, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, die Bio-Süßkartoffeln, da nehme ich doch jetzt mal 6 Stück mit.
Okay.
Ja. Und das ist echt toll, weil du einen totalen Überblick hast, was ist gerade da. Und es gibt dir auch Ideen für Rezepte oder auf was du vielleicht einen Schmand hast gerade, wo du denkst, boah, das könnte ich jetzt aber mal wieder machen.
Okay.
Gut. Das ist echt gut. Und so mache ich das für einen Großeinkauf. Die kommen auch erst ab 50 Euro. Also so für einen Single-Haushalt nicht so einfach, außer du kaufst dann, habe ich auch schon gemacht, wenn ich allein war, kaufst du halt dann noch 5 Kokosmilch und machst mal das Lager voll und 5 Tomatendosen und 5 was auch immer.
Aber auf jeden Fall 5 wieder.
Ja, ich bin bei der Zahl 5, merke ich auch gerade. Ist interessant.
Interessant.
Muss ich gleich mal nachgucken, was die 5 bedeutet.
Guck doch mal, was du als nächstes ziehst.
Servietten. Servietten ist ein interessantes Thema, denn nimmt man jetzt Stoffservietten und gibt dann sehr viel Geld aus, indem man wäscht, Wasser benutzt, Spülmittel, was auch immer, Waschmaschine, Strom, oder nimmst du Papier?
Fragst du mich das oder denkst du gerade laut? Ja, bei mir ist es noch schlimmer in dem Sinne. Also so, dass Leute so den Kopf schütteln und sagen, Gott, ist das stillos. Ich habe immer gedacht,
du machst Küchenrolle.
Ja, ich mache Küchenrolle.
Ja, ja. Und, aber wenn du Gäste hast, auch Küchenrolle?
Kommt drauf an. Also ehrlich gesagt finde ich das nicht unästhetisch. Also ich habe kein Muster. Ich finde, was ich unästhetisch finde, sind gemusterte, bunte Küchenrollen. Da kriege ich einen Knall. Das ist so, das habe ich einmal in meinem Leben, als Corona war, als es keine Zellstoffe mehr gab. Und ich habe, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um diese Rolle überhaupt leer zu machen, weil ich das nicht ansehen wollte, dieses komische Fix- und Foxy-Muster, diese Mäuse, die da aufeinander zulaufen oder was das da war. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Das ist dadurch, dass es aus mit einem anti-recycelten Zellstoff gemacht wird, ist das so leicht gräsch. Und ich finde das gar nicht.
Das ist okay.
Ich falte
und
das.
Findest und du das schön, wenn du bei einem Essen bist und eine Stoffserviette hast?
Ich finde, das ist ein bisschen dicke, ganz ehrlich.
Also, dicke?
Ja, ich finde, das ist ein bisschen dicke. Es ist ein bisschen so, also ich würde mal sagen, in einem von 5 Fällen bin ich damit total entspannt und denke, ja, das passt, das ist gut, das passt dir, das ist heute ein besonderer Abend, das ist das Ambiente. Ansonsten finde ich einfach, das ist dick aufgetragen und nicht nötig. Finde ich zu too much.
Einfach. Ja, ich verstehe das. Also ich schwanke da immer. Und aber wenn ich mir echt Mühe gebe beim Kochen, was meistens der Fall ist, dann nehme ich tatsächlich Stoffservietten und erinnere mich an die Oma von Marion Grünler und denke, immerhin gibt es Stoffservietten bei mir.
Ja, ich will das auch nicht schlecht machen.
Nee, nee.
Es ist total
also
stilvoll.
Also gut. Ich nehme die dann mit in die Kochwäsche, wenn ich Handtücher wasche und dann geht's. Dann habe ich so eine. Aber es ist ein Akt. Muss man dann ja auch bügeln und bla bla bla.
Aber auch da, guck mal, du hast das Ökologische angesprochen. Kochwäsche soll man ja eigentlich gar nicht mehr im Grunde mit den Waschmitteln, die es heute gibt, kannst du 60 Grad. Da kriegst du aber unter Umständen nicht Tomatensauce raus aus einem Laien. Also ich hatte mal Stoffservietten und ich glaube, seitdem bin ich da so ein bisschen genervt, weil schlimmer noch als jedes bunte Küchenpapier wäre eine Serviette, die ich einem Gast hinlege, die wo man sagt, ich habe die 13 Mal gewaschen, sorry, aber das geht nicht ganz raus, aber die ist wirklich sauber. Sowas will man einem Gast ja nicht sagen. Das heißt, Servietten müssen wirklich auch extrem...
Die müssen tadellos sein.
Tadellos,
ne?
Müssen sie sein.
Ja, ich habe so Familienservietten, die sind nicht tadellos. Aber ich lieb's tatsächlich, weil es so eine...
Mir fällt gerade was ein.
Was denn?
Schwarze.
Schwarze
Servietten? Werde ich mir schwarze Stoffservietten zulegen.
Nein, vielleicht mache ich das auch.
Nein, wirklich. Weißt du was? Noch bessere Idee. Hier überschlagen sich gerade die Ideen. Färben. Die man hat, schwarz färben.
Noch besser.
Und dann muss man keine neuen kaufen. Ja, damit wird es schon wieder schmecklerisch. Aber wenn es ein Stoff ist,
aber
der, ich
Batik
meine, Fett, in so ein Fettfleck geht, wenn du Pech hast, auch nicht ganz raus. Aber so habe ich das mal mit meinen weißen Frottee-Handtüchern gemacht, weil ich gemerkt habe, so bestimmte Sachen, keine Ahnung, dann gab es mal einen Selbstbräuner oder irgendwas anderes oder so.
Aber schwarze Handtücher sind irgendwie eklig.
Nein, ich habe auch keine schwarzen Handtücher mehr, aber ich habe sie, so leicht grau gefärbt.
Aha.
Und so ist dieser Anspruch, dass etwas blütenweiß sein muss. Und das ist ja nun bei Servietten und bei Handtüchern ist es einfach so.
Und sind die immer noch leicht grau?
Ja, total gut. Ach, kann ich dir nachher zeigen. Finde ich, war die beste Idee ever.
Drauf.
Ja.
Okay. Ja, ja, ich komme hier total inspiriert weiter. Soll ich noch eins rausziehen?
Bitte sehr.
Tablett.
Tablett. Hast du ein Tablett?
Immer steht keine Tablette drauf. Tablett habe ich, nutze ich nicht.
Was für eins hast du?
Von Ikea eins. Ganz ein unten unter allen Küchenbrettern.
Holz, unbehandelt.
Holz.
So ein Holz. Ungefähr so groß mit so zwei
genau,
Griffen.
Genau,
dann so.
Mhm. Sowas habe ich. Mhm. Noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinstellen soll. Wo soll ich es hinstellen? Ich habe ein kleines Tablett.
Du hast doch eine Dachterrasse oder einen Balkon oder sowas.
Ja, da fällt mir das gar nicht ein, dass ich ein Tablett habe. Außerdem sind bei mir immer so viele Leute, dass ich gar nicht, diesen Turm an Sachen, die ich da rumtrage, die kann ich gar nicht auf ein Tablett tun. Ich bin echt bevölkert. Es ist lustig, aber es ist gibt voll. Natürlich wie immer bei der Mama, ich habe ja kein Zimmer. Die alle haben Zimmer, wo sie Tür zumachen können. Ich habe kein Zimmer. Ich kann ins Schlafzimmer gehen, da steht auch mein Schreibtisch dran. So ist es. Der Rest ist ja bei mir sehr groß, ein großer Raum und da sind keine Türen und alle tigern da rum und schreien in der Gegend rum und lachen und erzählen sich lustige Sachen, während ich Videokonferenzen mit Psychologen führe.
Wenn Sie einen Einblick in das Leben, in das vermeintlich einfache, also genau, schöne, perfekte Leben von Ursula Carven haben wollten.
Ist immer voll. Die Bude ist einfach immer voll.
Alle lachen und laufen rum und lassen irgendwas stehen.
Genau.
Und du bist wie so ein Oktopus mit deinen 8 Armen und versuchst tablettlos diese Sachen wieder zurück in, die, in den offenen Küchenbereich. Davon gehe ich aus. Es ist ein offener Küchenbereich.
Alles offen, genau. Ein offener Küchenbereich. Ja. Jetzt habe ich aber einen Zuwachs in der Familie, eine wundervolle junge Frau, die auch mithilft und einsammelt. Ansonsten ist es ziemlich männlich dominiert bei mir zu Hause. Soll ich noch was holen?
Nein, jetzt ist
keine
vorbei.
Tablette?
Man kann natürlich diesen männlich dominierten Mitbewohnern auch durchaus.
Da ist aber noch eins.
Ich will noch eins, ne? Ist noch eins drin?
Ja.
Dann ist vorbei.
Ja, gut, und da steht nichts drauf.
Pass auf, lass uns mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Marzipan?
Mach ich gern.
Basilikum?
Mach ich gern.
Knoblauch?
Mag ich gern.
Okay, jetzt reicht, wenn du ja sagst.
Ja.
Fenchel?
Ja.
Lakritz?
Nein.
Ach, nie?
Nee.
Auch schon als Kind nicht?
Nein, keine Chance.
Kapern?
Ja.
Koriander? Natürlich.
Ja.
Ingwer? Ja.
Ja.
Aal? Nein. Oliven? Ja. Rote Beete? Ja. Gorgonzola? Nein. Harzerkäse? Nein. Rosenkohl? Nein. Aber super.
Aber früher? Hallo?
Kein Rosenkohl früher, ne?
Rosenkohl ging relativ schnell, aber früher, was ich geliebt habe, Harzer, Käse habe ich geliebt und Gorgonzola bitteschön auch und liebe ich immer noch. Und wenn ich ganz verwegen bin, esse ich Gorgonzola auch, vor allem in Italien, weil da ist er ja so lecker.
Picknick im Park oder Frühstück im Bett?
Frühstück im Bett.
Mit Tablette ist das einfacher.
Ich weiß, ich habe ja auch eins. Ist noch nie passiert, was soll ich dir sagen? Frühstück im Park aber auch gar nicht.
Picknick hat man das früher genannt.
Ich weiß.
Das war schön.
Macht man das noch?
Also ich finde, man sollte.
Wann hast du das letzte Mal Picknick im Park gemacht? Ist schon eine Ecke her.
7 oder 8 Jahre. Aber immerhin. Ich kann dir eine Zahl. Es ist nicht die Engelszahl.
Mit so selber Picknick.
Ja. Schwarzbrot mit Butter. Also es gibt hier den Vegan Block. Der ist ja wohl super lecker, oder? Den kennst du,
Ja, der ist wahnsinnig schlecht bewertet.
Also was ist denn das mit deinen Bewertungen?
Es gibt was ganz Tolles, das ist eine App, die heißt Yuka und das ist so eine Karotte. Die hat einen Scanner-Modus, da gehst du und scannst diesen Barcode von dem Lebensmittel und dann sagt es genau, welche Inhaltsstoffe drin ist, welche bedenklichen Inhaltsstoffe drin sind, ob Farbstoffe drin sind, ob irgendwelche komischen Chemikalien drin sind, alles. Da kriegst du die Wahrheit. Das ist eine unabhängige App und ich finde die großartig. Wenn du eine Frau mit braun-grauen Haaren siehst von hinten, die scannt, bin ich das. Das kann man beim Bio, beim Yuka. Online.
Ja. J-U-K-A?
Y-U-K-A.
Ja, unabhängig. Wollen wir mal hoffen. Ich kann das jetzt nicht überprüfen, weil du das Wort Bewertungen ungefähr 30 Mal gesagt hast. Also in Wirklichkeit hast du es, glaube ich, 7 Mal gesagt oder so. Mit Bewertungen wird natürlich auch in die eine oder in die andere Richtung gearbeitet.
Nein, doch. Nicht, wenn es unabhängig ist. Und wenn es Studenten gemacht haben, nein, der wird nicht in die eine oder andere Richtung. Der wird bewertet zu salzig, was natürlich klar ist, wenn es jetzt eine vegane, irgendwas Veganes, was salzig ist, dann ist es zu salzig oder zu süß. Das wird auch manchmal als
eine
schlechte Bewertung.
Könnte zum Beispiel zu salzig sein.
Da ist sowieso, dann wird gesagt, da ist Gluten drin. Sollte man wissen, Gluten sollte man tatsächlich vermeiden, wenn man, egal mit welchen guten Ärzten spricht, auch ganz konservative Ärzte sagen, Gluten ist nicht gut. Dann bewertet das natürlich hauptsächlich die veganen Ersatzprodukte und guckt, wie viel, ob da Müll drin ist, was leider oft der Fall ist, muss ich jetzt schon auch sagen. Und bei diesem Käseblock ist es
nicht
leider
Käse. Es ist ein Vegan-Block, das ist so ein Butterersatz.
Okay.
Das ist nicht Käse.
Das ist ein Butterersatz?
Ja.
Kenne ich nicht.
Okay,
gut. Aber solltest du mal scannen.
Mache ich.
Ist interessant. Und da kannst du dann auch zwischen diesen Sachen, zwischen diesen veganen Alternativen ganz gut Bescheid wissen, was eigentlich wirklich gut für dich ist oder was Müll ist.
Denn ich glaube, das ist auch das, was der veganen und vegetarischen Ausbreitung noch so ein bisschen im Wege steht, ist, dass die Sachen inzwischen oft, ich meine, wenn man das vergleicht, hallo, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren noch und jetzt, die so viele Sachen schmecken so gut. Aber na klar, verstehe ich das, wenn Leute sagen, also dann esse ich lieber ein ehrliches Biofleisch, als dass ich mich jetzt hier mit E230 und Schnipsi-Schnapsi, Antioxidations-Flippi-Flappi und so und nur damit es so und so aussieht und nur damit es so und so eine Konsistenz hat, ist es eine lange Zutatenliste und du weißt nicht.
Dafür ist diese App gut und es gibt inzwischen verdammt gute Ersatzprodukte, auch zum Beispiel diese Like Chicken oder eben von dieser einen Firma gibt es ein fantastisches Hack, was zu 100% perfekt bewertet ist, aber nicht jedes ist so. Und deshalb kann man sich da schon ein bisschen schlau machen. Es gibt echt tolle Ersatzprodukte und ganz ehrlich, nur mit gedünstetem Gemüse möchte ich auch nicht leben.
Nein.
Ist mir zu langweilig.
Sehr schön. Nudeln oder Reis?
Beides, 50-50 und vermeiden, wenn es geht.
Kartoffeln oder Reis?
Kartoffeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Gut, wenn du dich jetzt entscheiden musst zwischen veganer Schokolade und veganen Chips.
Boah.
Ja.
Chips sind ja immer vegan.
Nee.
Doch, stimmt es. Naja, manchmal mit dem Sauerrahm-Dip und so.
Nee,
dann nicht.
Da ist vor allen Dingen auch
Milchpulver.
Schweineschmalz als Aromamittel und so weiter. Naja, das sind so die klassischen, wo man dann so, ja.
Ja, dann sind dann ganz vegane ohne Chips. Absolut.
Gut. Und Tzatziki oder Hummus? Ach so, Moment, ja, das ist dann Hummus, ja genau.
Ah, Tzatziki finde ich auch toll, ist auch
Rotwein oder Weißwein? Je nachdem, kommt ganz drauf an, was ich gegessen habe. Ist
ja
das die Antwort?
Ich bin ja ein Biertrinker.
Ach, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, ich mag Bier.
Ich habe gedacht, so grüner Tee morgens, mittags, abends.
Nee, ich habe dir doch gesagt, ich bin eher Bauer oder Bäuerin.
Na, die
ich habe auch gern Wein getrunken. Ich komme aus Süddeutschland und ich bin mit Bier groß geworden. Bei uns gab es Bier am Sonntag und nicht Wein.
So, dann gehen wir jetzt aus diesem wunderbaren Gespräch raus mit einem gedachten kulinarischen Abschluss. Sprich, würdest du jetzt, was für eine Art von Dessert würdest du nehmen oder so eine Art hervorragende vegane Käseplatte, einen Schnaps, einen Kaffee?
Und zum Schluss das Dessert.
Ja, Schnaps aufs Haus finde ich meistens ganz gut. Und was vegane Käseplatte kannst du vergessen. Das ist einfach, da sind sie echt noch, da müssen sie noch was tun.
Es gibt, das muss ich jetzt der Ehren,
muss ich echt noch was tun.
Ich muss jetzt ehrenhalber sagen. Einmal wurde ich eines Besseren belehrt, da habe ich über veganen Käse gesprochen und auch darüber, wie du jetzt gerade sagst, dass der noch nicht so weit ist. Und kurze Zeit später ist eine Frau über einen gemeinsamen Freund an uns heran oder an mich herangetreten und hat gesagt, hier, ich mache veganen Käse, der ist total lecker und hat mir 4 Samples in die Hand gedrückt. Und die haben alle so, so gut geschmeckt. Also wirklich gut.
Echt?
Mm.
Wie heißt die? Ist die in Berlin?
Die ist in Berlin und sie heißt, ich muss jetzt mal kurz, lass mich eine Sekunde mal nachschauen. Ich habe den Namen, die hat noch einen lustigen Namen.
Und der war echt lecker. Also konnte es
gut
mit normalem
Weichkäse. Also es war Weichkäse, ne?
Okay.
So wie so Nusskäse oder Mandelkäse,
wow,
oder Pfefferkäse
so
oder so.
Oh, aber so, okay.
Mhm. Warte, hier habe ich es.
Ja.
Beba Baxter ist ihr Firmenname. Beba Baxter. Genau, Beba.
Okay.
Und ich sehe hier gerade so ein Interview bei grüneküche.de. Also da kann man, wer will, kann sich da noch schlau machen.
Also mache ich mich sofort schlau.
War wirklich sehr, sehr lecker. Und das ist, die ist weit in ihren veganen Käseentdeckungen.
Das ist toll.
Ja.
Also das wäre echt für mich ein Riesengewinn, weil dann würde ich tatsächlich erst Käse essen und dann würde ich ein Sorbet essen. Ich liebe auch Sorbet so. Und wenn es das gäbe mit so
Sorbet,
einer,
was für ein Sorbet?
Oh, ich mag gerne Zitronensorbet.
Lecker.
Oh, liebe ich. Und dazu eben so eine vegane Mousse. Oh, göttlich. So gemischt. Herrlich.
Ich werde auf jeden Fall diese Mousse au Chocolat auf jeden Fall nachmachen.
Die ist toll.
Mit diesem Seidentofu.
Nur tu mir den Gefallen, wenn du sie machst.
Hochtourig
und in den Kühlschrank.
Ja, na klar.
Und also, wenn du abends Gäste hast, morgens rein. Morgens machen. Weil sonst bilden sich diese süßen Bläschen nicht und dann ist es einfach nur Pudding und das ist half the fun.
Okay. Vielen Dank, liebe Ursula.
So, so gern.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.